Ob Krimispannung bei den dunklen Spuren, kuriose Verschwörungsmythen bei den Fakebusters oder eure tägliche Information von Kurier to Hear. Alle Podcasts des Kurier findet ihr unter www.kurier.at/podcasts. Und jetzt der Alles außer Corona-Podcast mit Klaus Eckel, Michael Nirvarani und Omar Sasam. Präsentiert vom Kurier.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich bei unserem Podcast Alles außer Corona. Es begrüßen Sie ganz herzlich Omar Sasam.
Schönen guten Morgen aus Wien.
Michael Nirvarani wünscht einen schönen Abend aus Salzburg. Und wo ist um alles in der Welt Klaus Eckel und was ist das für ein schreckliches Geräusch, das da kommt?
Hören Sie das Hintergrundgeräusch?
Ich bin direkt auf der Westautobahn zwischen St. Florian und Schlag mich tot und komme gerade von einem Auftritt. Und zwar, weil die Regierung mir geschrieben hat, sie hat genug. Erddepot ist aus, es ist nichts mehr im Pott und sie schicken mich wieder arbeiten. Und ich bin gerade, aber natürlich verkehrskonform, ohne Video, nur mit Freisprecheinrichtung zugeschaltet.
Das bestätigt auch deine Tonqualität und somit werden wir auch keine rechtlichen Probleme haben. Es ist eindeutig eine Freisprecheinrichtung.
Und, Sie sehen also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist tatsächlich so, dass wir uns gedacht haben, wir ziehen den Podcast durch, egal ob wir arbeiten oder nicht. Ich habe noch das Gewand an und den Hut auf, mit dem ich aufgetreten bin auf der Praterbühne beim Viktor Gernot.
Ich habe heute operiert, ich habe noch immer das Gewand an, das ich unter dem OP-Gewand angehabt habe.
Also ich habe schon geglaubt, du operierst im Leiberl.
Ich operiere jetzt gerade.
Ich operiere jetzt gerade live von der Operation.
Genau.
Ja, Klaus, du hast in Linz oder wo?
Ja, im Brucknerhaus. Also ich habe heute mal gezeigt, ich war auf der Bühne mit einem Keyboard um 300 Euro und hinter mir ist gestanden ein im Bösendorfer Flügel, glaube ich, der hat gekostet 50.000 Euro und ich habe trotzdem auf dem 300 Euro Klavier Töne rausgezaubert und habe den Bösendorfer Flügel hinter mir damit erniedrigt. Mit meiner Musik habe ich den Flügel sowieso erniedrigt und auch das ganze Konzerthaus entweiht, muss man auch ganz ehrlich sagen, weil so viele weiße Tasten hat das Konzert, hat das Brucknerhaus noch nie gesehen.
Und trotzdem hat Klaus Eckel gespielt ein Stück in Ziff-Dur.
Ja, transponiert auf C-Dur, wie immer.
Du kannst eigentlich nur in C-Dur spielen, oder?
Ja, also ich wollte ja schon meine schwarzen Tasten auf Willhaben stellen, weil die brauche ich nicht.
Ja, aber ich habe gehört, A-Moll ist deine nächste Tonart, die du dir
vorstellst. A-Moll oder C-Dur, das ist ja, aber du kannst ja mit allen diesen weißen Tasten lassen sich Welthits generieren. Ich glaube, die letzten 4 Lady Gaga-Alben bestehen nur aus weißen Tasten.
Ja, und ich meine, die letzten 3 Modern Talking-Alben bestehen aus nur 2 der weißen Tasten.
Und ich glaube zum Beispiel, dass die letzten 2 Andreas Gabalier-Alben nur aus einer weißen Taste bestehen.
Genau. Und das war das oktaviert. Aber doch oktaviert.
Also ich habe es gerade noch nach Hause geschafft von der Eröffnung von der Praterbühne.
Wow.
Es ist extrem spät. Wir nehmen den Podcast jetzt um 22 Uhr. Es ist genau 22.22 Uhr.
Ja.
Seid ihr Anhänger der Zahlenmystik?
Also schaut immer um 10.24 Uhr auf die Uhr. Jeden Vormittag 10.24 Uhr.
Weißt du, was jetzt schön ist? Wenn der Armin Wolf in der ZIP2 jetzt sagt, wir verabschieden uns von den Zuschauern auf Dreisat, können die direkt zu uns rüberschalten, rein theoretisch.
Ja. Liebe Zuseher auf Dreisat, wir sind jetzt live.
Es kann sein, dass Sie Klaus Eckel gerade nicht sehen und dafür habe ich aber was vorbereitet. Wenn Klaus Eckel spricht, so blende ich jetzt zwischendurch immer wieder sein aktualisiertes Bild ein, sobald du was sagst.
Klaus.
Ja.
Okay.
Ja.
Zeig her.
Er spricht noch nicht.
Ja, ich spreche noch nicht. Ja, also ich spreche jetzt extra was. Ja, ich mit Luftballons. Ich hoffe, dass dieses Bild natürlich unsere weiblichen Podcast-Hörerinnen massiv erregt.
Ich finde ganz einfach, dass vor allem dieses Bild gewinnt, wenn man den Podcast auf dem Kurier hört.
Absolut. Das ist
ja
wirklich
ein gutes
Bild. Ja. Klaus, wie war der Auftritt?
Der Auftritt war interessant. Er war gut, aber das Buchner heute waren, glaube ich, 1400 Leute rein und heute war wirklich jeder dritte Platz besetzt. Und es ist halt, wie gesagt, es fühlt sich schon anders an. Ein großer Saal, sehr schön, aber irgendwie fühlt es sich leer an. Und die paar Plätze, die man sieht, sieht man eigentlich nur eine riesengroße Maske und dahinter dürfte ein Mensch sein. Und es war eine gute Stimmung. Ich glaube, ich nehme es dem Schlussapplaus. Weil der Schlussapplaus, Gott sei Dank, der findet ja nicht unter einer Maske statt, sondern wirklich mit den Händen, die nicht maskiert sind. Und der war sehr gut. Aber dazwischen ist man sich nie ganz sicher, weil halt die Stimmung nicht so dicht ist, wie wenn der Saal voll ist. Aber ich möchte noch dazu sagen, die Freude der Leute, dass wieder was stattfindet, kompensiert ein wenig die Umstände. Das muss man schon sagen.
Ja. Ich war auf der Praterbühne, das ist im Freien natürlich. Ja. Und könntest du, wenn ich rede, ein Bild von George Clooney einblenden zum Beispiel?
Ja, warte. ob die Leute den Unterschied merken?
Natürlich mehr sehen, weil der hat ja keinen Hut auf.
Ja. Ich werde sicher einige sagen, der Nils Fischer.
Ja, der Blindenverein. Du, aber es war tatsächlich, also heute, ich hatte ja einen Auftritt schon mit dem Harald Schmidt bei uns im Theater im Park.
Ja.
Und ich bin heute beim Gernot gewesen und es ist wirklich so, also ich kann es nicht anders sagen, es ist so herrlich, wieder auf der Bühne zu stehen. Es ist so eine Freude, es ist so ein Spaß, mit den Leuten zu kommunizieren. Wir haben improvisiert. Der Tommy Strobel, der war auch dabei, der lange beim Gernot Bassist war. Na schau, da bin ich. Na schau. Ich finde schon, dass wir uns wie ähnlich schauen. Wisst ihr?
Schau auch mal so, Nia. Schau mal so.
Ich finde, ihr habt beide 32. Da hat jetzt der Kurier-Podcast-Hörer nichts von diesem visuellen Witz. Aber wir entschuldigen uns hier mit seinem Kurier.
Falls Sie den visuellen Witz sehen wollen, gehen Sie bitte auf den Globe Player. Es zahlt sich nicht wirklich aus, so toll ist
es auch wieder nicht.
Nein. Aber du, wenn Sie schon ein Player sind. Nee, also es war wirklich so.
Aber weißt du,
eine Freude zu spielen. Obwohl ich den ganzen Tag geprobt habe für das Cabaret Simple, die Cabaret Simple Revue Krone der Erschöpfung im Theater. Ich muss jetzt öfter Theater im Park sagen, wir haben wahnsinnig viel Werbung für den Gernot seine Praterbühne gemacht. Mhm. Ich glaube, ich bin sogar in der ZIP. Muss ich sehr oft Theater im Park sagen.
Ich sage auch Theater im Park. Ich spiele, wann ist der Podcast online? Am Dienstag, gell?
Dann spiel online ist der Podcast.
Ich spiele morgen, am Mittwoch spiele ich im Theater im Park.
Nein, morgen ist keine Vorstellung.
Nein, morgen ist Mittwoch.
Ah, morgen ist Mittwoch, ja, heute ist ja Montag.
Heute ist eigentlich Montag ist. Ja, wenn heute Montag ist und Dienstag Montag kommt, dann ist morgen Mittwoch. Und ich freue mich auch schon sehr. Ich habe jetzt gespielt im Stadtsaal. Da war es auch wunderbar. Es waren die Leute mit Maske drinnen und du siehst ja trotzdem, jetzt war ich weg. Du siehst ja trotzdem in die Gesichter der Menschen und erkennst trotzdem die Augen. Ich finde, man hat ja in der Zeit gelernt, durch die Maske durch dennoch Emotionen zu erkennen. Und die Stimmung, interessanterweise, vor der ich mich gefürchtet habe, wie kann das sein, unter der Maske war super, also überraschend gut. Ich finde, wie ist das im Theater im Park? Ist da Outdoor jetzt mit oder ohne Maske? Da ist noch mit Maske, oder?
Ich weiß es nicht. Also,
das heißt, wir lassen uns überraschen.
Ja, wir lassen uns überraschen.
Ohne Maske dafür mit Hühneraugenpflaster. Also irgendwas sollte. Ohne Hühneraugenpflaster kommt man nicht ins Theater im Park.
Ja, oder mit Unterarm ein Hühneraugenpflaster tragen. Und die wir ganz wichtig sind, die 3G. Man muss genesen, getestet oder geschieden sein. Das ist ganz
wichtig. Ja.
Was sagen wir zur Entwicklung, dass noch eine weitere ÖVP-Persönlichkeit sozusagen ins Fadenkreuz der Ermittlungen vielleicht kommen wird? Schön langsam ist es ja wirklich so, dass man sich denkt, wir haben mehr beschuldigte Politiker als andere Länder Politiker.
Ja, geimpft, getestet oder vor Gericht.
Ja.
Aber es gibt ja normalerweise 12 Geschworene, oder? Vor Gericht, oder? 12 Geschworene. Und es könnte sich ja bald ausgehen, dass alle ÖVP-Beklagten auf die Geschworenenbank passen. Also es gibt nur einen Geschworenen für 12 Angeklagte. Das ist ja vielleicht auch interessant.
Meine Kinder fragen mich wirklich schon, Papa, was ist der Unterschied zwischen einem Angeklagten und einem Politiker? Und ich sage ihnen, ein Politiker verbringt wesentlich mehr Zeit vor Gericht, nur dass der Angeklagte nicht unbedingt schuldig ist. So ungefähr die Erklärung ist die ich ihnen aktuell gebe. Ich finde es faszinierend,
im Gefängnis gibt es ja auch so informelle Wahlen und vielleicht ist es ein perfider Plan der ÖVP, dass sie auch im Gefängnis die absolute Mehrheit haben will bei Wahlen. Also den Türkisen gehört der Gefängnishof.
Nach der Wahlumfrage in Stein an der Donau liegt die ÖVP wieder vorn.
Der neue Weg für den Knast. Eben.
Die ÖVP ist in Stein gemeißelt.
Ach Gott, wir sind wieder politisch so einseitig. Der SPÖ geht es auch nicht besser, muss man jetzt dazu sagen. Oder ich habe selten eine Opposition gesehen, die so wenig aus einer Regierungskrise machen kann. Ich glaube, in der Wirtschaft nennt man das Negativwachstum, diesen Euphemismus. Und das muss man auch den Sozialdemokraten nachsagen. Es ist wirklich. Also es ist ein nicht ein Elfer, sondern ein Fünfer ins leere Tor und wird 3 Meter über den Torpfosten versemmelt der Ball. Das ist echt, das muss man auch zusammenbringen. Das muss man auch einmal so verschießen können.
Ja, die Opposition ist quasi der Bitcoin unter den Anlagemöglichkeiten der Politiker. So ja. Ist es.
Was ich mir schon öfter überlegt habe, wenn einmal die Nichtwähler und die Ungültigwähler eine Koalition bilden würden, hätten wir doch nicht eine Regierung.
Ja, da hätten wir eine Regierung.
Der Nichtwähler und die Ungültigwähler, aber was würden die ändern?
Ich glaube, wenn du nicht wählst, bist du entweder mit allem zufrieden. Man könnte ja theoretisch auch nicht wählen, wenn einem alles gefällt, so wie es ist. Weil da will man ja nicht, dass sich irgendwas ändert.
Oder man darf wählen, so was gerade in der Regierung ist.
Ja, stimmt eigentlich. Oder eben die Nichtwähler sind diejenigen, eben, denen es komplett wurscht ist, es nicht interessiert. Das heißt, wir hätten eine, also die ungültig Wähler sind die Zornigen, die sich denken, es Arschlöcher, ich schreibe Gaxi hin und so. Deren demokratische Rache besteht darin, dass sie also die Demokratie nicht ab. Falsch.
Aber weißt du, was ich nicht das verstehe? Entschuldige, hab ich unterbrochen. Tut mir leid, ich sehe das Bild nicht.
Ja. Mach nicht, unterbrich.
Was ich oft nicht verstehe, ist bei den Ungültigwählern, da habe ich mal mit so einem Wahlleiter mal erzählt, dass da in die, da geht wirklich wer in die Volksschule, diesen weiten Fußmarsch und nimmt einen Wahlzettel und malt dann in die Kreise einen kleinen Penis rein. Ja. Ich habe zu ihm gesagt, ja, vielleicht war das ein Urologe, aber den Witz hat er nicht lustig gefunden. Aber ich verstehe trotzdem irgendwie das Motiv. Ich würde gerne mit diesem Ungültigwähler ein Gespräch führen, weil diesen Weg sich zu machen, um anonym einen Penis in kleine Ringe zu malen, da würde ich gerne das Motiv davor. Da musst du ja wirklich extrem langweilig sein oder bist du extrem infantil.
Es gibt viele Menschen, die anonym auf Toiletten Penisse zeichnen.
Aber das verstehe ich doch. Da bin ich schon.
Aber du machst dir den Weg und malst in einem Penis. Ja.
Du bist ja nicht dort und sagst, zufällig habe ich einen Edding mit. Auch du nimmst deinen Edding ja geplant mit und weißt, heute Abend gehe ich auf eine Toilette. Wie oft hast du ein Edding mit auf der Toilette, wenn du was siehst und sagst, da würde ich gerne auch was dazu schreiben?
Weißt du, wo ich schon Autogramme gegeben habe?
Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe schon oft meinen Stift in der Hand gehabt und dann ist nichts passiert. Ich sag's.
Ist das schon das Tröstende? Ich hab oft ein Pissoir am Penis neben mir unterschrieben.
Das Tröstende ist, wenn Sie den Stift in der Hand haben und dann nichts passiert, machen Sie sich draus, sie liebt sie trotzdem. Ich bin wieder bei diesem ordinären Thema. Nein, aber was ich sagen wollte ist, du gehst ja, wenn du auf die Toilette ein Graffiti, was übrigens es bereits in der Antike gegeben hat, Graffiti,
gibt's schon in der Antike. Toiletten.
Toiletten hat es übrigens. Ich gehe ja auf ein Fest oder in ein Lokal und bin im Lokal und pinkele und dann mache ich mein Graffiti. Aber ich gehe in die Wahlzelle und wähle nicht quasi und mache ein Graffiti. Ja. Das ist schon ein größerer Aufwand, muss man ganz ehrlich sagen. Da hat der Klaus schon recht. Was ist die Motivation? Also warum,
wahrscheinlich zieht er sich noch an mit Dreiteiler, weil sie holt wahrscheinlich noch seinen besten Anzug aus der Putzerei, frisiert, war am Vortag beim Friseur, geht dann in die Volksschule, lässt sich diesen Wahlzettel aushändigen und malt dann einen Penis in jedem Kreis. Also das ist natürlich psychologisch wirklich interessant.
Ich glaube, das sind die gleichen Leute, die wo anonym anrufen und eine blöde Meldung hineinsagen, einem lustigen Namen und dann auflegen. Der Schlag ist es doch, oder? Und ich muss zugeben, ich verstehe diesen Schlag von Menschen.
Nein, aber da hast du zumindest Radiohörer, da hast du ein großes Publikum. Das kriegt niemand fast mit. Das kriegen nur die Leute in diesem Wahlsprengel mit.
Es ist der Protest für Außenseiter. Also es ist von Außenseitern für Außenseiter, so glaube ich.
Ich glaube nämlich auch, dass da hat der Klaus schon recht. Also ich glaube ja auch nicht, dass die Wahlhelfer, also diese Wahlbeobachter oder so, dass die dann diese Wahlzettel mit den Graffiti für die jeweilige Partei in die Parteizentralen schicken und dann sagen: Bitte Herr Kurz, wenn Sie schauen, wir haben 48 Penisse, wir haben 37 Mal Auto. Also weißt du, die zeigen das den Politikern ja nicht. Das heißt, du weißt ja als Politiker gar nicht, was die Leute auf deinen Stimmzettel, vielleicht sogar auf deine Vorzugsstimme, neben deinen Namen hingemalt haben. Mich
vielleicht
persönlich
zum Beispiel. Ist es aber auch so, dass es ihnen passiert, dass sie auf dem Weg in die Wahlzelle noch genau wissen, was sie wollen. Und dort passiert dann was, womit sie überhaupt nicht rechnen. Es kommt sowas wie eine Erleuchtung, eine Radiomeldung. Der ist angeklagt, der ist vor Gericht. Und dann ist das Einzige, was ihnen bleibt, wenn sie dann schon da sind und es gerade gehört haben, das hinzumalen.
In der Sekunde?
In der Sekunde. Es ist ein Impulsdurchbruch.
Also du glaubst, dass es so ist wie diese Wechselwähler. Mich interessiert ja beim Wort Wechselwähler immer, wann die Entscheidung stattfindet. Glaubt
im Wechsel. Wann wirst du im Wechsel? So ungefähr mit 50.
Übrigens, apropos Wechsel. Ich bin ja der Überzeugung, dass auch wir Männer in den Wechsel kommen. Also ich zum Beispiel habe manchmal unvermittelte Schweißausbrüche. Meine Frau meint, ich bin einfach fett und habe mich gerade bewegt. Also sie glaubt, dass ich gerade irgendwo hingegangen bin. Aber manchmal... Männer können auch in den Wechsel kommen, oder? Du bist Arzt. Oma, weißt du das?
Also meines Wissens nach haben wir keinen Wechsel.
Okay. Ich habe bei einer anderen Frage, Entschuldige, wenn ich die anschließen darf, das ist auch eine Frage. Ich habe einmal vor Jahren eine rege Diskussion mit Männern gehabt, voll im Ernst, ob nicht Männer auch die Periode haben. Ob es nicht auch bei uns diese Tage gibt, wo wir halt verstimmt sind.
Oh ja, die Tage gibt es, aber ich glaube nicht, dass sie mit unserem LH, FSH und Östrogen zu tun haben.
Das nicht, aber gibt es ein etwas Äquivalentes zu der Periode, was der Mann hat.
Männer haben eine typische Periode.
Keinen monatlichen Zyklus.
Aber Männer haben einmal im Monat.
Habt ihr davon gehört, dass wenn Frauen zusammenwohnen, dass sie dann...
Ja, dann synchronisiert sie.
Ja, aber genau. Das stimmt nicht. Das ist nicht richtig.
Ach so.
Weil es hätte keinen Selektionsvorteil und deswegen kann es sich auch nicht entwickeln, wenn jetzt die Höhlenmenschen Frauen zusammenwohnen und sich nach 4 Monaten synchronisieren, bringt es keinen Überlebensvorteil, weil sich sie dann nicht eher fortpflanzen, wenn sie synchronisiert sind. Im Gegenteil, meiner Ansicht nach sogar eher, wenn sie desynchronisiert sind, weil der Mann sich dann 2 Wochen ausruhen kann.
Ich weiß, du hast dich bei Männern synchronisiert. Ich habe mal eine Männer-WG kurz gehabt in jungen Jahren und da bin ich draufgekommen, da synchronisiert sich ganz schnell die Verschmutzungstoleranz. Und zwar auf das Niveau vom Dreckigsten. Also, es
ist.
Das geht binnen 10, also nonverbal. Da können Männer wirklich ohne je über Sauberkeit im Hause zu reden.
Sind Sie
gibt es eine Stimmungsvereinbarung, die größte Drecksau in der WG bestimmt, wie sauber es ist.
Weißt du, die Amerikaner glauben ja, dass das Virus Corona im Labor in China entstanden ist. Ich glaube, das ist irgendwo in einer Studenten-WG entstanden.
Es war einfach in einem Pizzakarton.
Einen Pizzakarton.
Darf ich noch was fragen, weil du über das Gewicht gesprochen hast, Nia? Habt ihr jetzt in dem letzten Lockdown zugenommen?
Ja, ich glaube, ich habe es eh schon 8-mal gesagt. Ich habe 3-4 Kilo zugenommen.
Habt ihr, so wie ich, auch seit der Gastroöffnung noch mehr zugenommen? Es ist ein Wahnsinn.
War erst 2-mal.
Oh, also ich esse das, was ich auf den Teller serviert bekomme, plus alles, was überbleibt von meiner Frau. Es ist so herrlich, ich bin so unfassbar glücklich über kulinarische Explosionen in ganz normalen, also bei McDonald's, ganz normale Restaurants. Es ist wirklich wundervoll. Ich bin wahnsinnig glücklich. Ich habe, glaube ich, in einer Woche zwei Kilo.
Ich glaube, das gilt ja für viele Menschen, dass jetzt Gewichtsprobleme massiv zugenommen haben. Und man muss noch mal ein weiteres Mal bedauern, dass der Teigs gerade, dass der gestorben ist, weil der hätte wahrscheinlich jetzt am Gänsehäufchen und in Österreichs Freibädern noch schönere Menschen zu machen gehabt. Weil so wie die jetzt ausschauen, das hat er sich wahrscheinlich in den kühnsten Zeichnungen. Also ich glaube zumindest sogar, dass die Menschen dieses Jahr im Freibad eine Karikatur von Dykes Karikatur sind. Also die sind wahrscheinlich die übertriebene Version von dem.
Zeigen dorthin und sagen, so möchte ich einmal ausschauen.
Ja, genau. Das ist die Karikatur von Dykes, das Vorbild.
Die Karikatur von Dykes ist mein Idealbild.
Ja, großartig.
Mein Gott, na, einmal so ausschauen wieder.
Schau dir an.
Einmal so ausschauen wie vom Dykes gemalt. Das ist sehr schön.
Wir werden demonstrieren gehen auf die Straße und wollen nicht, dass uns das als Idealbild vorgeschrieben wird. Ja.
Bikini-Figur werde ich keine schaffen heuer, glaube ich nicht. Mhm. Aber ich würde vorschlagen, wir kommen zu unserem Hauptthema des heutigen Abends oder des Nachmittags, wann auch immer Sie uns hören, meine sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer. Nämlich, weil der Klaus gerade von Linz nach Wien fährt, haben wir heute das Thema von Klaus selbst auch vorgeschlagen, ist der Weg das Ziel?
Und also Klaus, wenn ich kurz einmal anmerken darf, wenn die Westautobahn für das Ziel steht, dann kann das nicht stimmen. Weil es gibt kaum einen trostloseren Weg als die Westautobahn.
Was also, du denn jetzt schon, Klaus?
Bei der Westautobahn weiß man das nie genau.
Unterwegs.
Ich fahre zwischen zwei Sattelschleppern und hoffe, dass sie nicht zum Pendeln anfangen. Das ist in der Nacht ja auf der Westautobahn recht interessant. Da merkt man dann schon diese Sattelschlepperfahrer, die dann ungefähr mit fremden Kennzeichen ungefähr schon gefühlte 78 Stunden unterwegs sind und dann dieses Autobahnbillard spielen. Also die von einer Leitplanke zur anderen rüberpendeln und du dazwischen ausweichen kannst. Aber natürlich jetzt nach diesen vielen Erfahrungen, die ich auf der Westautobahn, ich weiß nicht, wie es dir geht, Oma, da im Nierkader null mitreden, da kann ich da kenne ich wirklich, glaube ich, jetzt mittlerweile schon wirklich fast jede Telefonzelle, also jede Verkehrsdabel. Da kennt man nach so vielen Jahren wirklich alles.
Das also würde, wenn man die Westautobahn auch so gut kennt wie du und ich glaube inzwischen auch ich, wird sie wahnsinnig langweilig. Und somit glaube ich, wir müssen echt schauen, dass wir den Klaus gut unterhalten.
Dass er aber das ist schon eine interessante Frage. Wir könnten ja mal überlegen, wie könnte man die Westautobahn schöner gestalten oder gestalten, dass die Leute wieder freudiger sie nehmen. Ich habe mir schon natürlich die Lärmschutzwände, könnte man irgendwie bemalen oder irgendwas Lustiges draufschreiben oder keine Ahnung. Oder wie kann man die Langeweile rausnehmen aus der Westautobahn?
Also das kann ich euch eindeutig beantworten. Ja. Ihr fahrt einfach in eurem fetten VW mit einem Chauffeur, so wie ich, und habt am hinteren Sitz zum Beispiel einen Monitor am Vordersitz und schaut sich auf Netflix eine Serie an, während der Chauffeur fährt.
Aber dann wie machst du das dem Chauffeur, der ja dann nach der 40. Fahrt die Strecke auch schon kennt, dass dem nicht fahrt wird? Musst du dann den Chauffeur austauschen?
Aber das ist mir doch scheißegal, ob dem Chauffeur fahrt. Entschuldige, ich kann mich doch nicht darum kümmern, dass die Angestellten auch noch gut unterhalten sind.
Nein, natürlich nicht.
Also ich meine, ich unterhalte mein Publikum sehr gerne. Aber die Angestellten, ich meine, der kriegt ja Geld dafür.
Ich wollte gerade fragen, was ist eigentlich, wenn einer deiner Angestellten im Theater im Park beginnt, Spaß zu haben, weil du
was sofort an der
Bühne. Wenn er dich lustig findet, raus. Menschen, die Nia auf der Bühne lustig finden und bei ihm arbeiten, sind sofort wieder draußen, oder?
Nia, glaubst du Nia, dass du ein guter Chef bist? Ist ganz persönlich. Von 1 bis 10. Du, 10 ist super Chef, 1 ist Katastrophenchef. Wo würdest du dich ganz persönlich einstufen? Als Führungskraft.
Ich bin als Führungskraft, ich habe so ein Seminar gemacht.
Nia, wo siehst du dich beruflich in 5 Jahren?
Ja, am IMS.
Ein Podcast mit euch.
Also schon wieder in der Pandemie.
Schon wieder Pandemie. Nein, ich habe natürlich kein Video hinten. Ich sitze vorn. Was ich allerdings habe, ist, habe ich tatsächlich den Wolfgang Sewig, mein Manager, der, wenn wir fahren, mit mir gemeinsam unterwegs ist. Und er fährt natürlich, weil ich keinen Führerschein habe. Also ich könnte ja gar nicht, ich müsste ja mit der ÖBB auf Tournee fahren.
Ja.
Okay. Was ich ganz in meinen Anfängen auch gemacht habe, da bin ich also mit einem Sackerl, da waren Requisiten drin und mit einmal habe ich sogar einen Tisch mitgehabt, so einen kleinen Tisch, wo ich so drauf gesessen bin, so ein Tischchen und so einen Sack mit dem Sakko und dem mit der Hose.
Wie mit der ÖBB. Einen Tisch mitgehabt? Haben Sie dort, wo du gespielt hast?
Nee, es war ganz besonders. Das war in meinen Anfängen, da wusste ich noch nicht, dass es im Theater auch Tische gibt. Wobei man sagen muss, ich bin eben Wirtshaus aufgetreten. Aber ich fahre natürlich mit dem Wolfgang, der Wolfgang fährt. Und es ist immer so eine Diskussion zwischen uns. Ich neige immer dazu zu sagen, ein bisschen schneller, Wolfi. Und er ist sehr genau und sehr präzise. Wie schnell fährst du, Klaus?
Ich fahre ganz genau 130 gerade. Da halte ich mich aber echt sehr akribisch dran.
Auf der 80er-Strecke.
Ja, und wie viel fährst du wirklich?
Nein, ich fahre wirklich 130. Also ich fahre nicht auf der Mittelspur. Ich werde im Moment von allen gehasst. Ich bin ein klassischer Mittelspurfahrer. Und ich würde mir gern deinen Hut ausborgen hier, weil den bräuchte ich gerade bei meiner derzeitigen Fahrt.
Aber ich finde, man darf nichts gegen Mittelspurfahrer sagen. Wobei, man darf sie eigentlich gar nicht sein. Aber ja, ich finde Mittelspur, wenn du 130, wenn du die vorgeschriebene Geschwindigkeit fahren möchtest, befindest du dich meistens auf der Mittelspur.
Was ist diese Rettungsgasse, für was ist das?
Nur an manchen Orten wird sie nur angewendet. Aber ich finde,
warum muss man eine Rettungsgasse machen, wenn keine Rettung da ist? Man kann ja dann, wenn die Rettung kommt, zur Seite fahren.
So schnell ist man dann nicht.
Ja.
Wenn die Gasse schon da ist. Also ich habe schon ein paar Mal erlebt, wo die Rettung wirklich super schnell durchsausen konnte.
Ja.
Das ist schon cool.
Ja.
Ich weiß, aber Rettungsgasse bräuchte man ja oft im Leben, weiß ich nicht. Wenn 5 Rechtsradikale auf mich zustimmen mitten in der Nacht, dann hätte ich auch eine Rettungsgasse.
Zweite Rettungsgasse, bitte. Oder wenn uns jemand einen Witz erzählen möchte, bräuchte man auch eine
Rettungsgasse.
Ich habe jetzt wieder so ein Erlebnis gehabt, dass mir, weil es ja jetzt doch wieder mehr zwischenmenschlichen Kontakt, ein etwas Unangenehmes.
Rettungsgasse, bitte, finde ich übrigens einen schönen Titel.
Zweite Rettungsgasse, bitte, ist ein guter Titel.
Ja. Zweite Rettungsgasse, bitte.
Ein Nachteil, dass die Pandemie jetzt sich sozusagen einmal beruhigt hat. Am Ende sind wir noch lange nicht mehr beruhigt, hat sich jetzt, und der Lockdown ist vorbei. Ein großer Nachteil sind jetzt wieder diese vielen zwischenmenschlichen Kontakte. diese grauenhaften, ist tatsächlich letztens, also jemand, der mir ununterbrochen Witze erzählen will und auch erzählt. Und ich habe dann tatsächlich gesagt, dass ich es unerträglich finde. Und dass er mir bitte keine Witze erzählen soll. Und es war ein ganz offenes, ehrliches Gespräch. Ich habe mich gesehen, gefühlt, er sich beleidigt, was in Ordnung ist. Und ich bin sehr stolz, weil bis jetzt war es immer so, dass ich mir diese Witze immer angehört habe und dann wahnsinnig gequält gelacht habe. Weil natürlich 99% der Witze, die Leute erzählen, so unfassbar unlustig sind. Und es geht mir seither besser. Also bitte, man erzähle mir keine Witze.
Das heißt, der hat das bis jetzt auch vor der Pandemie bei dir probiert. Aber er muss es ja mal das Kompliment sein, der möchte von dir gemocht werden. Und
ich glaube, er möchte deine Sprache machen.
Ja, genau.
Er weiß ja nicht, dass du eine Humoreinbahn bist, um zu bleiben.
Entschuldigung, wieder jeder Komiker, jede Komikerin ist eine Humoreinbahn.
Ja.
Ich bin lustig, aber du sicher nicht. Vielleicht noch die Kolleginnen und Kollegen. Also euch beide akzeptiere ich ja noch. Schon beim
Pferd. Treffen sich zwei. Ja.
Treffen sich zwei. Nein, aber es ist nicht schrecklich, wenn uns Leute Witze erzählen. Das ist grauenvoll.
Wenn sie gut sind, ist okay.
Ja, aber wann
sie. Ja, manchmal bin ich schockiert, wenn mir wer einen Witz erzählt, wie er mein Humorniveau einschätzt, weil den Witz, den er mir da bringt, der ist so billig, dass ich mir denke, wahrscheinlich glaubt er echt, das ist genau, das dürfte mein Level sein. Und das schockiert mich. Dann gehe ich nochmal mein komplettes Programm und die Pointen durch, weil ich denke mir, also ein bisschen höher liegen meine Wuchteln schon, aber anscheinend sind wir den nicht.
Ich bin nur schockiert, wenn mir Leute Witze erzählen und sagen, die hätte ich gesagt, und ich komme dann irgendwann drauf, dass das sogar stimmt.
Ah, ja.
Wenn dir jemand deinen eigenen Witz erzählt und denkst, was ist denn das für ein Scheiß? Vielleicht ist das bei mir der Fall. Vielleicht erzählen sie mir nur meine Witze. Ich habe sie vergessen und finde sie einfach scheiße.
Kommst drauf. So ein Scheiß finde ich nicht lustig.
Aber ich wäre gerne dabei bei dem ersten Witz, der in der Geschichte der Menschheit erzählt worden ist. Wahrscheinlich war es ja auch bei den Neandertalern der erste, der, das muss wirklich ein spannender Moment sein. Ja, also, was war der erste, allererste Witz? Das muss so ein interessanter historischer Moment sein, wo zum ersten Mal über etwas gelacht wird, was der andere als kleines Kunstwerk dargeboten hat. Ich weiß nicht, was er da gemacht hat. Also der Manfred Dykes, der Steinzeit, der hat einfach für Blader gemalt in der Höhle und die anderen haben sie abgeweckt.
Ob das nicht die eigentliche Geburtsstunde des weisen Homo sapiens sapiens ist? Weil das hat man ja oft versucht zu definieren über Tier-Mensch-Übergang, die Werkzeug- Entwicklung, sobald die Spezies beginnt, Werkzeuge zu entwickeln, hat man gesagt, das ist ein Mensch, und da ist man draufgekommen, nein, gibt es einen Haufen Tiere, die das auch können. War keine gute Definition, aber das wäre vielleicht eine schöne mögliche Definition zu sagen, der erste Witz war der echte Übergang zwischen Tier und Mensch.
Muss ich gleich enttäuschen, Affen ist nicht, lachen auch.
Ja. Sie lachen, aber sie erzählen sich keine Witze, auf, sie wissen nicht, doch, warum sie lachen.
Doch, Affen, nein, pass auf, Affen verarschen einander. Affen machen so Sachen, der eine Affe gibt dem anderen eine leere Bananenschale, der macht es auf und die anderen...
Und dann haut er sich ab?
Ja.
Wirklich?
Ja.
Hör auf, das ist ja großartig. Ja.
Ich glaube, das Einzige, was uns Menschen...
Das ist übrigens ein super Witz, den du erzählt hast.
Das Einzige, was uns Menschen von den Tieren unterscheidet, ist Pornografie. Es gibt keine einzige Tierart, die anderen beim Sex zuschaut und dadurch erregt wird. Das gibt's nicht.
Glaubst du nicht?
Das stimmt aber nicht ganz. Die haben doch in China, wie die Panda-Bären so verkehrsmüde waren, haben sie ja diese berühmten Panda-Pornos vorgestellt. Die haben auch so auf Bildschirmen vor denen im Käfig.
Ja, aber es hat noch nie ein Panda-Mann zu einer Panda-Frau gesagt, hörst Hase, schauen wir uns da drüben an, die zwei. Das haben die Menschen, das machen wir Menschen, weil wir das System erfunden. Okay.
Aber Sie haben es genossen, wie Sie das auf diesen Fernsehern gesehen haben, wie andere Panda-Bären.
War das so quasi nur sowas wie ein Erinnerungs-SMS, dass man sagt, schaut mal, das geht auch.
Das ist einfach. Aber die Frage ist wahnsinnig spannend und wahnsinnig interessant. Das Lachen ist ja eine Erlösung von entweder einer, also das Lachen ist immer das Auflösung einer Spannung. Ja. Das heißt, der erste Lacher in der Geschichte der Menschheit ist wahrscheinlich entstanden,
durch
wie sich eine Gruppe aus Verstopfung, wie sich eine Gruppe von Urmenschen fürchtet hat, dass ein Löwe um die Ecke kommt, und tatsächlich kam eine Katze. Und da haben sie wahnsinnig gelacht.
Mhm. Ja, weil Überraschung.
Humor, weil Überraschung und eine Auflösung einer Spannung. Das heißt, es muss wahrscheinlich was, Anthropologen glauben, es war eine Angstsituation, die plötzlich durch eine Überraschung gelöst wurde.
Oder
es ist die Schadenfreude.
Aus einer Angstsituation kommst du ja nicht ins Lachen.
Doch,
natürlich. Eine zarte Angstsituation gewesen sein. Es muss, ich glaube, nichts Lebensbedrohliches.
Ja, es muss auf jeden Fall das Lösen von Spannung gewesen sein. Ja. Oder es war Schadenfreude. Also der Macho in der Gruppe, der Gruppenmacho, also der quasi der Anführer, ja, der schon alle Weibchen durch hatte und alle anderen Männchen, vor dem ein bisschen Angst gehabt haben und sich gedacht haben, ich möchte einmal, aber er hat alle Weibchen. Und dann ist zum Beispiel ein Mammut auf den draufgestiegen und der war tot und dann haben die Tränen gelacht. Schadenfreude. Wahrscheinlich war das erste Angst, spannungslösendes Lachen und Schadenfreude. Diese zwei Dinge wahrscheinlich.
Und wie das Mammut auf den zweiten
Stieg ist, hat der Humor
mehr gelacht.
Laut deiner Definition hat der Humor als mit schwarzen Humor begonnen.
Ja, wahrscheinlich. Ja, er hat mit dem schwarzen Humor begonnen, weil der schwarze Humor ist ja eine Erlösung. Wenn wir einen Witz über den Tod machen, haben wir in dem Moment, wo wir lachen, keine Angst mehr vor dem Tod, weil wir drüber lachen.
Richtig. Sehr schöne Definition. Klaus, wo bist du denn?
Ich bin jetzt gerade Böschlam Richtung kurz vor Melk. Also ich kann gleich einen Einkehrsprung im Stift Melk machen. Ja. Und werde mal bei der Kirche anklopfen und fragen, ob sie mich mit Speis und Trank versorgen.
Ja, das wäre eine gute Idee.
Ja, der Weg
ich klopfe eine Herbergsuche des Kabarettisten. Das kann ja auch mal sein. Wer klopft an? Ich kann sie mal
mit an, wo ein sehr reicher Kabarettist.
Ein Kabarettist vom Hertefonds.
Ja. Ein Kabarettist vom Hertefonds. Kommen wir zum Thema, der Weg ist das Ziel. Wie fühlt sich's für dich an? Bist du eigentlich schon zufrieden, weil du am Weg bist, oder möchtest du heute noch nach Hause kommen? In dem Fall ist der Weg ja nicht das Ziel, ne?
Nein, also ich finde, der Weg ist, gerade beim Autofahren, ist das einer der dümmsten Sätze. Ich meine, ich freue mich, um das noch abzuschließen, bei der Westautobahn, auf diese selbstfahrenden Autos. Mein Traum ist ja, ich setze mich in Salzburg ins Auto rein und ich schlafe im Auto und ich werde geweckt kurz vor meiner Haustür.
Wobei ich mir. Das heißt Zug, Klaus, das gibt's
ja. Ja, das ist ja mein Zug. Ich, da musst du aber das Gleis noch legen, das bis vor meine Haustür führt. Das geht. Wobei ich mir jetzt vor kurzem gedacht habe, die selbstfahrenden Autos, was ich mir lustig vorstelle, ist eine Verfolgungsjagd in Zukunft von selbstfahrenden Autos. Weil irgendwann hatte die Polizei ein selbstfahrendes Polizeiauto und die verfolgt dann ein selbstfahrendes Auto, in dem der Verbrecher drinnen sitzt.
Und ich sage, nein, der Verbrecher ist zu Hause und der Polizist auch.
Ja, so, da fahren immer die Autos hin. Ja, genau.
Die Meldung,
ich kann so eine Deppert, wenn sein Auto selbst fahren kann, dass er sich reinsetzt.
Die Meldung in den Nachrichten: Heute haben wieder zwei Polizeiautos zwei Verbrecherautos gefangen. Von den Dieben ist allerdings keine Spur. Also ich glaube nicht, dass dieser Spruch, der Weg ist das Ziel, ist einer der dümmsten Sprüche, den es überhaupt.
Meine Damen und Herren, wir unterbrechen für eine wichtige Geister-Selbstfahrermeldung.
Achtung, Achtung. Auf der Westautobahn kommt Ihnen ein Kabarettist entgegen.
Nein, aber, auf der Mittelspur.
Vorsicht, wenn Sie uns jetzt Ö3-Verkehr. Gibt es eigentlich noch den Ö3-Verkehrsdienst?
Ja, ich glaub,
aber die machen nicht mehr so. Das gibt es nicht mehr,
oder? Aber warte mal, die Antwort von. Ich wollte jetzt diese Antwort mit dem Weg ist das Ziel, das Dümmste. Das wolltest du ausführen. Das war viel spannender. Ja,
weil natürlich der Weg ist das Wichtigste am Ziel. Weil ohne den Weg komme ich nicht zum Ziel. Und oft ist einem das Ziel im Weg, weil man unbedingt zum Ziel will und vergisst, dass man den Weg noch zurücklegen muss. Aber natürlich ist der Weg nicht das Ziel. Überhaupt nicht.
Das ist aber wenn der Weg weg wäre, hätte das Ziel noch einen Reiz? Das ist die spannende Frage. Bedingt nicht, dass das Ziel reizvoll ist, einen Weg. Also sagen wir, du könntest dich auf dem Mount Everest beamen lassen.
Ja.
Politisch korrekt klingt das ja so, als wäre der Weg nichts wert. Und ich glaube, politisch korrekt müsste man sagen, der Weg ist auch was wert. Weniger ist das Ziel, aber ist auch was wert. Und das ist so quasi die Überleitung zum Leben. Dein Leben, in dem du die Ziele steckst, ist auf dem Weg zu dem Ziel ja auch teilweise gar nicht so schlecht.
Entschuldigung. Aber richtig, was der Klaus sagt, das Ziel allein ist natürlich auch für nichts gut. Weil wenn ich jetzt einfach nur mit dem Finger schiebe, ich habe zum Beispiel diese ganzen Zauberei-Geschichte, fasziniert mich überhaupt nicht, dass jemand, ich möchte nicht mit dem Finger schnippen können und es ist schon ein Schweinsbratenhirn fertiger. Ich möchte ihn ja entweder selber machen oder mir denken, dort drüben gibt es einen guten Schweinsbraten, da gehen wir jetzt hin. Natürlich gibt es manchmal Momente, da würde ich mich schon gern beamen. Ja? Aber im Prinzip ist der Weg ist natürlich nicht das Ziel, aber der Weg ist ganz wichtig fürs Ziel. Und man darf am Weg zum Ziel nicht vergessen, dass der Weg einen Sinn hat, weil sonst komme ich ja nie zum Ziel. Aber ich glaube eben, der Weg ist das Ziel, ist eine Ausrede für die Leute, die es noch nie bis ins Ziel geschafft haben. Das ist wie bei der Olympiade. Dabei sein ist alles, ist die größte Verliererlüge.
Ist der größte Blödsinn, ist die Verliererlüge. Ja, ist ein Blödsinn. Ja. Das sind diese Urkunden, wo teilgenommen oben steht.
Was? Ja,
die Urkunde, wo teilgenommen drauf steht.
Ja, teilgenommen, genau.
Die Erniedrigung meiner Kindheit teilgenommen. Das heißt, das ist der Euphemismus für Totalversager. Aber was ja auch interessant ist an der Frage ist, wenn das Ziel ein Ziel ist von vielen, verliert es sich dann auch an Reiz? Sind nicht Ziele erst dann reizvoll, wenn sie nicht alle haben? Oder verliert ein Ziel nicht sofort an Reiz, wenn alle, jetzt fällt mir kein gutes Beispiel ein, oder muss ein Ziel immer hochgesteckt sein, um attraktiv zu sein? So kleine Ziele.
Ich habe euch mein Lebensmotto schon mal gesagt, oder eines meiner wichtigsten Motti. Wenn du alle Ziele erreicht hast, hast du sie nicht hoch genug gesteckt. Aber ich glaube, du brauchst manche Ziele, die du erreichen kannst. Und die Olympiade per se finde ich auch ein schönes Beispiel. Weil da stimmt's schon. Wenn du Platz 2 erreichst, hast du zwar dein Ziel von Platz 1 nicht erreicht, aber bist vielleicht trotzdem im Ziel gelandet. Das Ziel ist nicht immer das Ziel.
Nein, aber Platz 1, 2, 3 ist eh super, nicht? Aber die ganzen Loser dahinter, nicht? Die ganzen.
Ja, aber das hier zum Beispiel, weißt du, was mich interessiert? ich habe mir schon oft überlegt, wenn ich das jetzt kurz sage mit den Losern, zum Beispiel, sagen wir einen Radrenner, Tour de France, der schreibt immer jeder, ich meine, jetzt sind die alle getobt, das ist eh nicht mehr gültig, aber früher war immer interessant, ob die ersten drei wurden interviewt oder der erste wurde interviewt. Und ich habe mir immer gedacht, ich hätte gerne ein Buch gelesen von dem Rennradfahrer, der als 98. dort reinfährt. Weil der ist ja, das ist ja viel interessanter als das
aber
Buch
von Lance
Armstrong. Lass mich aus, ganz kurz.
Ja, aber das
weil,
doch,
weil wie der Erste, Entschuldige, wie der Erste mit den Siegen umgeht, ist ja völlig uninteressant. Wie man mit Siegen kann jeder Trottel umgehen. Aber wie gehe ich? Ich bin einer der besten Rennradfahrer. Ich bin der 78. beste Rennradfahrer der Welt, was ja eine Leistung ist. Aber im Prinzip ist es eine, im Vergleich.
Klaus, machen wir das bitte. Machen wir das. Nehmen wir uns drei Sportarten und interviewen und irgendeinen Wettbewerb und wir drei interviewen immer die letzten drei. Den vorletzten und den letzten. Und wir bringen diese Interviews heraus. Das ist eine großartige
Idee.
Weil wie gehen die damit um? Das ist ja viel spannender. Da lerne ich viel mehr übers Leben, glaube ich, als in den ersten drei. Weil ich bin ja viel häufiger im Leben bei den letzten drei dabei als bei den ersten
drei. Und wer weiß, was deren Ziel war. Vielleicht war deren Ziel sowieso nicht auf Platz 1 zu kommen, sondern jedes Mal gewonnen. Jetzt möchte ich einmal der Letzte sein.
Was ist das nächste? Also die Fußball-Europameisterschaft ist das nächste.
Also so wie wir im Moment spielen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir bei der Europameisterschaft schon mal unser Nationalteam interviewen können für dieses Projekt.
Ich meine, das Ziel oder der Weg ist das Ziel. Ich finde, eines der Ziele, die wir jetzt immer wieder gehört haben, um einmal das Thema nochmal zu bringen, grüner Pass, QR-Code. Da muss ich sagen, der Weg, den wir jetzt gerade haben, ist eh kein so schlechtes Ziel. Und wenn wir warten, bis der grüne Pass jetzt wirklich durch wäre, dann würden wir aufs Ziel noch lange warten. Habt ihr schon einen QR-Code?
Nein.
Ich habe meine zweite Impfung am Sonntag. Aber das ist schlecht, das kann jetzt jeder scannen und geht mit deinem QR-Code herum, ne?
Ja. Ach so, das stimmt.
Das heißt, jetzt haben wir morgen 15.000 Kinderchirurgen mehr. Aber ich will noch immer zu der Zieldebatte. Es war noch nicht fertig. Das Ziel, wenn man es erreicht,
hier übrigens kriegt man Theaterkarten für mich.
Der Oma hat noch immer nicht verstanden, dass wir sehr viele Radio, also Audiohörer haben und seine ganzen visuellen Witze hier, aber wir müssen
es nicht verstanden. Ich habe aber nur die 13 visuellen Zuseher, die hole ich mir. Schon.
Der Oma ist der erste Pantomime, der im Radio berühmt geworden ist.
Ja.
Marcel Massot des Radios.
Aber darf ich euch noch etwas fragen? Weil ist es nicht oft so, wenn man das Ziel erreicht, dass man dann enttäuscht ist, weil die Erwartungshaltung an das Ziel war so groß und dann, es erinnert mich ein bisschen wie beim Louvre, die Mona Lisa. Ich kann mich erinnern, mit 17 oder 18, wie ich auf Interrail war, da bin ich dort hingestellt, die Mona Lisa, das muss ich sehen, und dann stehe ich vor diesem furchtbar enttäuschenden kleinen Bild und denke mir, wegen dem diese Hetzerei, dieses lange Anstellen, und das war mein Ziel, also nicht, weil ich so kunstbeflissen bin, aber ich habe mir gedacht, ich wollte die unbedingt sehen, die Mona Lisa, und finde sie endlich, und dann diese große Enttäuschung, und ist nicht dieses Mona Lisa-Erlebnis gültig für etliche Ziele, wo man glaubt, also wenn ich das erreicht habe, dann bin ich aber voller Dopamin.
Wenn wir mal geheiratet haben.
Ja. Bei mir war es auch eine Mona Lisa, allerdings aus der 4B. Und also, sie hat die Erwartungen bei Weitem übertroffen, muss ich dir sagen.
Okay, gut.
Natürlich ist es so, dass man sich da, jetzt kommt immer darauf an, welches Ziel es ist. Also zum Beispiel, wenn du das Ziel hast, ich möchte das Globe aufbauen, das Theater aufbauen, da hast du am Weg zu diesem Ziel so wahnsinnig viel zu tun, dass du dann da oben stehst und eigentlich erst nach der 20, 30. Vorstellung realisierst, ach so, das Ziel habe ich doch gerade erreicht. Und hast überhaupt keine Möglichkeit, das zu genießen, weil zum Beispiel das Ziel, ein Theater aufzubauen, mit so viel Arbeit verbunden ist, dass du so sehr beschäftigt bist. Aber es ist oft so, da hast du recht, bei den Dingen, die man sich so, also ich arbeite jetzt viel und die 3 Wochen Urlaub, Schatz, die 3 Wochen Urlaub, da wird unsere Beziehung wieder super. Das funktioniert meistens nicht.
Mhm. Ja, weil es ja eine ganz große, das ist ja vor kurzem, wer hat das gesagt, das war so spannend. Das finde ich ja, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, das war unglaublich klug. Man sagt ja immer, die Leute jetzt im Urlaub, da haben wir ja nicht Zeit füreinander. Und man weiß ja, dass nach Urlauben sich die Leute scheiden lassen. Weil man sagt ja immer, das ist ein völliger Irrtum, dass gerade für Beziehungen wichtig ist, dass man viel miteinander redet. Der Nachteil ist, nur wenn man im Urlaub viel miteinander redet, lernt man sich plötzlich kennen. Und dann will man sich ja gar nicht mehr. Ich glaube, die einzige Chance ist ja eher, wenn man im Alltag möglichst wenig zur Kommunikation miteinander kommt.
Die einzige Chance für viele Beziehungen ist ein Vollzeitvertrag.
Ja, richtig. Ja, das ist es. Ich glaube, das der Urlaub ist das Problem, da muss ich wirklich, da merke ich mal, was das für ein Trottel ist, der andere. Da kann ich mir nicht Zeit nehmen für einen Partner, was ja kein Vorteil oft ist. Und naja, deswegen und, ja, ist es ja oft besser, wenn man
Wir kommen aus 3 Lockdowns. Also so viel Zeit mehr. Es gibt ja Leute, die sind erst durch den Lockdown überhaupt drauf gekommen, ja,
dass sie heiraten. Was sagst du im Urlaub zu Partnerin? Was hast du gemacht im letzten Jahr? Ich bin im Bier gesessen. Also es ist
ich glaube, dass der Urlaub von morgen ohnehin sowas sein wird wie Nachtdienste machen. Ich kann mich noch erinnern, ich weiß noch, dass ich mir im Spital vorgenommen habe, wenn ich einmal in Karenz bin, dann kann ich alles, das Zimmer aufräumen, die Steuererklärung machen und du kommst zu nichts. Alle Väter, ich finde, Väter sollten verpflichtet in Karenz gehen, um mal zu sehen, wie viel Arbeit es ist. Aber ich glaube, jetzt nach diesen Lockdowns ist der neue Urlaub, den man buchen kann, sowas wie, ich würde gern einen 40-Stunden-Job irgendwo haben, um geregelt wieder was tun zu können.
Urlaub oder wie es auch anders heißt, Lockdown im Ausland.
Lockdown
im Ausland. Ja. Testen woanders.
Testen woanders.
Wie riechen Masken in Kroatien mit der Meeresluft dazwischen?
Ernten, testen für Freunde.
Ja. Naja.
Also wir konnten die Frage, wir sind bei 5.
Meine Lieben, ich würde wahnsinnig gerne jetzt den Satz sagen. Ich muss leider auf, ich bin ein bisschen müde, ich würde jetzt gerne ein bisschen wieder schlafen, aber das ist halt, weil ich jetzt noch kurz vor St. Pölten bin, glaube ich, der falsche Satz.
Es ist der falsche Satz. Das ist der falsche Satz. Klaus, wir sind aber schon bei 45, 43 Minuten, die sehr schnell vergangen sind jetzt, finde ich.
Ja.
Kommt dir die Fahrt schneller vor, weil du mit uns geplaudert hast? Oder
unglaublich, ich bin euch wahnsinnig dankbar. Es war, die Westautobahn war selten so unterhaltsam wie heute. Also ich würde vorschlagen, dass jeder, der in Zukunft auf der Westautobahn fährt, muss einen Podcast machen. Das ist die, Autobahn-Vignette der Zukunft.
Nia, spielst du am 7. Juni? Weißt du das zufällig?
Ich schaue jetzt nicht nach. Also.
Ja, du darfst nicht nachschauen, nein. Also, wir werden auf jeden Fall den Podcast weiterführen, egal ob wir in der Garderobe sind, meine Damen und Herren.
Oder unterwegs.
Es wird
oder wenn ich gerade, muss ich auch Podcast machen, wenn ich gerade ein Kind zeuge, frage ich euch.
Wenn es am Montagabend ist, ja.
Ja, ich habe nächsten Montag nämlich vor, ein Kind zu zeugen. Okay, dann werde ich euch einfach zuschalten.
Alles klar. Wir werden wieder für ein schönes Bild sorgen. Das ist es gar nicht. Ich habe das Bild, das mit dem Zeugen blende ich nächste Woche ein.
Wir bedanken uns, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie uns zugehört haben und zugesehen haben bei unserem Podcast Alles außer Corona mit dem Titel, ach Gott, ich habe schon wieder vergessen.
Was also ich habe es irgendwo.
Zweite Rettungsgasse, bitte, war der heutige Podcast. Es verabschieden sich von Ihnen Omar Sarsam.
Schönen Nachmittag nach Wien.
Klaus Eckel.
Aus der, ja, schöne Grüße von der Westautobahn, kurz vor Raststation St. Pölten. Ein Traum hier. Hier möchte man sterben. Hier will man sterben, wollte ich sagen.
Ich möchte hingegen in St. Pölten begraben werden. Leben möchte ich dort nicht, aber begraben werden macht man nichts. Nein, vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt verabschiedet sich auch Michael Niewarani. Bis nächste Woche. Alles Gute. Bis dann.
Ciao.